Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskajade Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadveta Garadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Ich möchte heute Nachmittag gerne über das Thema befreite Liebe sprechen. Das ist etwas anderes als freie Liebe, befreite Liebe soll das Thema heißen. Und ich möchte gerne dieses Thema einleiten mit einer Geschichte, die sich gut eignet, um das, was wir heute besprechen werden, ein bisschen zu umreißen. Es gab einmal ein Sadhu namens Ramanujacharya, der während eines Tempelfestes an einem Marktplatz stand. Dieses Tempelfest wurde mit aller Üppigkeit eines südindischen Festivals gefeiert. Es gingen Stiere einher, die Trommeln auf dem Rücken trugen, und hinter diesen Stieren marschierten Trommelschläger, die einen recht interessanten und auch vielleicht heißen Rhythmus anstimmten. Wenn immer die transzendentale Bildgestalt, die getragen wurde, an einem Haus vorbeikam, so sind die Bewohner aus dem Hause getreten und haben Opferungen für Krishna dargebracht, wie es in Südindien der Fall ist. Die Hörner bliesen von den Dächern, die Feen, die extra gehisst worden waren, flappten im Wind. Die ganze Stadt war ergriffen von dem Festival, außer Dhanudhara. Dhanudhara war ein Ringer aus Nordindien, der sich ein Vermögen zusammengerungen hatte und der seine schöne Freundin auf einer Sänfte tragen ließ durch das Menschengewehr. Weil er so fasziniert war von ihrer Schönheit, bemerkte er nichts, nicht einmal die Trommelschläge rings um sich, sondern starrte nur in ihre großen, nicht blinkenden Augen. Als Ramanuja, der Sadhu, das sah, dachte er, das ist gefangene Liebe. Und er beschloss, sie zu befreien. Er ging also, er ließ durch das Menschengewehr einen seiner Servants, seiner Diener eilen, der den Nanuda herbeiholte und sagte zu dem Ringer: Lieber Ringer Dhanudhara, was, wenn ich dir eine größere Schönheit zeigen würde als deine Freundin? Oh, sagte Dhanudhara, das wäre nicht interessant, solange mich die Schönheit nicht lieben würde. Was, wenn ich dir eine schönere Schönheit zeigen würde als deine Freundin, die dich mehr lieben würde als deine Freundin? Tja, sagte der Ringer, dann würde ich wahrscheinlich so fasziniert zu ihr hinstarren. Gut, sagte Ramanujacharya, lass uns um 7 Uhr treffen vom Tempeleingang. Und so brachte er dann um 7 Uhr seinen werdenden Schüler auf dem Pfad der Liebe in den Tempel, den Sri Rangam Tempel, wo allabendlich eine Arati zu einer Bildgestalt von Krishna dargebracht wird. Sie werden nachher in unserem Tempel eine Bildgestalt sehen und sich fragen, was an dieser Bildgestalt im eigentlichen Sinne transzendental oder spirituell ist. Denn für Ihre Augen wird diese Bildgestalt aus Messing sein, ungefähr so wie die Formen, die hinter Ihnen abgebildet aus dem Bild heraus zu tanzen scheinen. Doch nach der spirituellen Wissen, könnte man sagen, ist Gott gegenwärtig in dem transzendentalen Murti. Er nimmt praktisch für unsere Augen, die nur materiell sehen können, eine Form an, die aus Materie zu sein scheint, und akzeptiert dort die Verehrung seiner Devotees. So, Danuda kam also vor diese Bildgestalt, und wie es sehr oft der Fall ist, trat dieser Srimurti, diese Form, mit ihm in eine Art Wechselwirkung. Viele Pilger haben schon den Eindruck gehabt, dass wenn sie in den Tempel kamen, dass diese transzendentalen Bildgestalten bei ihnen ein Wunder wirkten. Ihnen vielleicht etwas, sie kamen beschenkt heraus, hatten ein Tuch um, was vorher um die Bildgestalt war, hatten eine wichtige Antwort gekriegt auf Fragen, und so wandte sich also auch Danuda Swami. Danuda heißt er, nicht Danuda Swami. An die Bildgestalt, die da auf dem Altar war und ihn mit leuchtenden Augen anschaute. Und als er in diese Augen schaute, vergaß er seine Anziehung zu weltlicher Schönheit und sah darin die Schönheit Gottes, der ihn mehr sozusagen entgegenbrachte als jedes menschliche Wesen. Dies ist eines der tausenden von Geschichten, die wir immer wieder in den spirituellen Schriften der Menschheit finden, dass nämlich jemand, der zunächst einmal gefangen mit weltlicher Schönheit ist, eine Art Erlebnis hat, ein spirituelles Erlebnis, was ihn dermaßen fasziniert, dass er diese Anhaftung und diese Fessel an weltliche Schönheit verliert und sich auf den Weg macht, diese transzendentale Schönheit kennenzulernen und eine Beziehung zu Gott zu entwickeln. Das heißt, so schön, wenn die materielle, wenn Liebe gefesselt ist durch Geld, dann wird die Liebe zu Gier. Wenn die Liebe gefesselt ist oder gerichtet ist auf einen Menschen, der in, wie soll ich mich ausdrücken, in Not ist, dann transformiert sich diese Liebe in Mitleid. Wenn die Liebe gerichtet wird auf einen Menschen von ausgesprochenen schönen Konturen und Formen, so wandelt sich diese Liebe in Lust um. Nach der vedischen Philosophie wird also Liebe in der materiellen Welt, die eigentlich in ihrer reinen Form für Gott bestimmt ist, gefesselt und dann zu einem materiellen Gefühl oder einer materiellen Anhaftung. Genauso wie Milch, Haribo, ist doch gar nichts Trauriges, nimmt ein freudiges Ende. Genauso wie Milch, was in Kontakt mit Tamarinde kommt, das ist so eine Rinde von einem Baum, sich in Joghurt umwandelt, so wandelt sich also unsere Liebe, die ursprünglich für Gott bestimmt ist, in Kontakt mit der materiellen Welt um, in entweder Mitleid oder Gier oder Lust oder ganz einfach Anhaftung, und wird so gefesselt. Es ist meistens so, dass ein Mensch, der erfährt, wie seine Liebe gefangen wird, gleichzeitig mit diesem Gefangenensein der Liebe gebunden ist an eine Person oder an ein Objekt und völlig abhängig wird von den Launen dieser Person oder von der Erhellichkeit oder der Zugänglichkeit des Objektes. So, vor ein paar Tagen war hier ein guter Freund von mir da, vielleicht ein paar Wochen besser, Ravindra Swarup, der eine interessante Bemerkung machte. Nämlich eine, der beschäftigte sich mit diesem Frage, mit der Fragestellung, die wir heute diskutieren, einmal aus vedischer Sicht. Oh Jayant, we have been waiting for you. Come in. Yes, ah, the coat has to be left. Es gibt ein Buch von dem Freud, was ich auch damals gelesen hatte. Es heißt Das Unbehagen der Zivilisation. Und in diesem Buch stellt sich Sigmund die Frage, also Sigmund Freud, die Frage, ob es überhaupt Glück im materiellen Leben gibt. Und er sagt, nein, gibt es nicht. Dann untersucht er die Frage, ob vielleicht doch Glück im materiellen Leben existiert, in Form von Liebe. Und er sagt, in dem Augenblick, wo sich ein Mensch der Liebe öffnet, öffnet er sich auch großer Verletzbarkeit. Insofern nämlich, dass er abhängig wird von den Launen und den Bewegungen dieses Menschen, an den er all seine Gefühle gibt. Und somit nicht mehr frei ist, sondern unfrei. Außerdem wird er dadurch in seiner Aufmerksamkeit und in seiner Zugänglichkeit sehr eingeschränkt. Es gibt so Gedichte, ich sah deinen rosaroten Kirschmund in den Äpfeln und den Pflaumen und den Tomaten. Ich weiß es nicht, das ist, glaube ich, eher bäuerliche Poesie. Also, man sieht praktisch nur noch das eine und die eine Person und verliert so seine Freiheit. Das ist, wie das Freud jetzt ausdrückt. Und deswegen sagt er, in der menschlichen Gesellschaft gibt es immer wieder das Bedürfnis, diese Form der Liebe zu sublimieren, zu verfeinern und auf eine höhere Ebene zu heben. Zum Beispiel liebt man statt einer Person Beethoven, das ist auch eine Person, aber seine Musik meine ich jetzt. Oder man liebt die Olympiade oder die den Fußballethos. Oder in irgendeiner anderen Form versucht man mit diesen ja wohl intensivsten und wichtigsten Anliegen des Menschen klarzukommen, indem man ihn eben sublimiert und auf eine feinere Ebene hebt. Kultur, Musik, Theater, Literatur und all sowas. Das Problem bei diesen sublimierten Freuden ist jedoch, dass es ihnen an der Intensität mangelt. Im Vergleich zu einer körperlichen Liebe ist ein Fußballspiel oder ein Beethoven-Lied äußerst fade oder jedenfalls nicht so in so kräftigen Farben gemalt, nicht so intensiv. So kommt also Sigmund zu der Schlussfolgerung, es gelingt auf dieser Ebene auch nicht so, diese Erfahrung dort zu wiederholen auf der sublimierten Ebene. Also sagt er, man kann nicht im materiellen Leben glücklich werden. Ich möchte jetzt diesen verstaubten Psychologen in den Wandschrank der Erinnerung zurückschicken. Da kann er bleiben bis zur nächsten Vorlesung. Er ist nicht mehr so ganz akut heutzutage, aber zur gleichen Zeit sagen auch viele Leute, dass er ein Fundament mit seiner Psychologie zum menschlichen Wesen gelegt hat oder ein Grundverständnis gelegt hat, was er heute eigentlich immer noch zumindest im Fundament her übrig geblieben und erhalten geblieben ist. So, ich möchte noch eine Bemerkung hierzu machen und dann schnell den Schwuppdiwupp ins Transzendentale kriegen, damit keiner enttäuscht und wie sagen wir, frustriert, weil es schon, das Wetter ist schon grau genug. Und wenn man jetzt sich noch anhören muss, dass Liebe gefangen ist im weltlichen Leben, und dann vergeht einem ja fast alles. So, wir kriegen den Schwuppdiwupp gleich, also den Ausweg in eine andere Dimension des Denkens. Nach der vedischen Philosophie ist es jetzt so, dass es drei Stufen der materiellen Freude gibt. Zunächst einmal, man wünscht sich etwas und man kriegt es nicht und dann ist man enttäuscht. Die zweite Stufe ist, man wünscht sich etwas, man kriegt es, aber es erfüllt nicht die Erwartung und dann ist man auch enttäuscht. Das dritte ist, man wünscht sich etwas, man bekommt es, es erfüllt auch die Erwartungen und übertrifft sie vielleicht sogar, aber durch die Umstände der ewigen Zeit, die jede Sekunde in die Vergangenheit schiebt, zu jeder Sekunde, werden wir getrennt von den Dingen, die wir lieben, und wir werden deswegen auch enttäuscht. So, das klingt also ziemlich wie die graue Ansicht von Sigmund dem Wiener und ist vielleicht nicht inspirierend für jeden von euch. Der Grund, weswegen ich es heute trotzdem erzählen möchte, ist, weil ich glaube, jeder von uns Erfahrungen gemacht hat in dieser Welt, wo er gemerkt hat, wie seine wertvollsten Gefühle der Zuneigung einfach gefangen genommen wurden und festgehalten wurden und er somit nicht sich als ein frei entscheidender bezeichnen konnte, sondern als jemand, der unter einem Einfluss handelt. Die Bhagavad Gita sagt, ein weiser Mensch findet keine Freude an den Objekten der Sinne und an weltlicher Liebe deswegen, weil er weiß, dass diese Freuden einen Anfang und auch ein Ende hat. Der Mensch im spirituellen Leben versteht, dass das Bedürfnis zu lieben und auch geliebt zu werden, was wirklich fast das stärkste Bedürfnis in einem normal empfindenden Menschen ist, eine Quelle hat, eine Urquelle, die erkannt werden muss und entdeckt werden muss, damit die Liebe nicht gefangen bleibt. Seht euch zum Beispiel folgendes Phänomen an. Hitler liebte sehr stark seine deutschen Volksgenossen. Er war der Ansicht, dass die Besten schlechthin sind, die deutschen Mädels und Buben und wie er die genannt hat, das ist ja fast beleidigend. Diese Art von Liebe, materielle Anhaftung, hat jedoch genau das dualitäre Prinzip erschaffen, nämlich Hass. Hass auf alle, die nicht zu dieser deutschen Rasse, sagte er, glaube ich, gehören. Die Engländer, die nur ein Steinwurf über den Kanal waren, waren schon gleich Inselratten in seiner Bezeichnung. Diese weltliche Liebe oder diese gefangene Liebe erzeugt immer das Gegenteil irgendwann einmal, entweder zur gleichen Person oder zur anderen Person, die nicht in dieses Denksystem reinpassen, nämlich Hass, und ist deswegen letztendlich nicht nur eine gefangene Liebe, sondern eine verzweifelt gefangene Liebe, die an den Gitterstäben rüttelt, also dass es dann wie Hass nach draußen schallt. Dieses Gefühl der Liebe, so erfahren wir aus den vedischen Schriften, ist das natürliche, die natürliche Verbindung zu der individuellen Seele, zur höchsten Seele oder zu Krishna. Diese Liebe zu Krishna lässt sich durch keine Erfahrung in der materiellen Welt vergleichen. Krishna enttäuscht einen nämlich nicht wie die Objekte dieser materiellen Welt, weil er unser natürlicher Ursprung und unsere natürliche Reservoir von Liebe ist. Jemand, der verbunden ist mit Krishna in Bhakti, so nennt sich das auf der spirituellen Ebene, oder Prema, in transzendentaler Liebe, wird niemals ein Ende erfahren von dieser Liebe, Er wird niemals enttäuscht werden und er wird niemals dazu kommen, entweder Krishna zu hassen oder von Krishna gehasst zu werden. Deswegen schallt durch alle Zeiten hindurch und durch alle, wie soll ich mich ausdrücken, Zivilisation hindurch, dieser Aufruf dazu, die Liebe, die wir haben, zu befreien. Um befreit zu werden. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie Wissen allein nicht ausreicht, um befreit zu werden. Viele Menschen sagen, well, wenn ich Probleme habe oder in einem Problem verstrickt bin, muss ich es nur erkennen, weshalb und wieso, und dann werde ich befreit von dem Problem. In den philosophischen Schriften Indiens wird für diesen Standpunkt ein Beispiel gegeben, was wir heute Morgen in der Morgenvorlesung gaben. Stellt euch bitte mal folgende Situation vor, die als Beispiel für das materielle Dasein gewählt wird. Jemand geht zu einer Weggabelung am Abend und sieht dann auf der Weggabelung ein Kobra. Es ist dunkel. Das habe ich vergessen zu sagen. Es ist eine Abenddämmerung. Und er sieht eine Kobra, die sich aufrichtet, um zuzuschlagen. So, der Mann oder die Person ist fürchterlich gestört über die Kobra und sagt sich, ich darf mich jetzt um Gottes Willen nicht fortbewegen, sonst schlägt die Kobra zu. Und die ganze Nacht steht er da, den Blick auf die Kobra geheftet. Am Morgen geht die Sonne auf und er sieht, dass das, was er für eine Kobra hielt, im Grunde genommen nur ein Ast ist. Und durch dieses Wissen, was er gewonnen hat, wird er frei von Leid und frei von Furcht. So, manche spirituelle Schriften Indiens sagen, oh Mensch, du kannst befreit werden von Leiden durch Erkenntnis. Durch Erkenntnis von deiner spirituellen Identität. Manche Vedas, wie die Upanishaden, sagen zu uns, Amritaputra, Sohn der Unsterblichkeit. Sie bezeichnen uns dann auf der anderen Seite aber auch mysteriös als Wesen, die nur einen halben Atemzug haben. Mit Amritaputra oder Sohn der Ewigkeit, oder wie sagt man, Person der Ewigkeit, ist also nicht geschlechtsspezifisch, ist unsere ewige Identität als Seele gemeint. Und mit Wesen, das nur einen halben Atemzug hat, ist unser Körper gemeint, der irgendwann einmal nicht einmal einen vollen Atemzug macht, sondern mittendrin enttäuscht aufschnauft und dann war das das. Das ist dann der Tod. In den vedischen Schriften heißt es immer wieder, erkenne dich als eine ewige Seele und dann wirst du durch dieses Wissen befreit werden von materiellem Leid. Diese Schriften sind dann interpretiert worden und es wurde gesagt, wozu brauchen wir überhaupt einen Gott? Wozu brauchen wir Liebe zu Gott? Wozu brauchen wir das Konzept von Maya als etwas, was von Gott ausgeht? Wir brauchen nur Wissen. Punkt. Erkenntnis macht dich frei. Doch diese Annahme ist eine falsche Interpretation. Durch Wissen allein wird niemand befreit. Denn das Problem unseres Gefangenseins, unseres Bedingtseins, ist nicht Unwissenheit, sondern Abkehr. Unwissenheit war nur eine Folge von der Abkehr. Diese Abkehr, die die Ursache bildet von Unwissenheit und für Leid, ist eine Abwendung von Krishna, zu dem wir eine ewige, liebevolle Beziehung haben. Wenn wir diese Beziehung, wenn wir uns abkehren von ihm, geht diese ewige Beziehung weg und unsere Liebe, die eigentlich unser Band zu ihm war, wird gefangen in der materiellen Welt, zu diesen materiellen Personen und materiellen Objekten. Deswegen brauchen wir, um befreit zu werden von dieser Gefangenschaft in Materie, eigentlich nur unsere Liebe, die jetzt falsch gerichtet ist, wieder richtig zu richten. Jetzt möchte ich euch fragen, well, wir brauchen eine spirituelle Liebeschule. Wie machen wir das, dass wir unsere, dass wir diese starke Gefühl wieder befreien? In den vedischen Schriften wird hierzu sehr interessante Unterweisung gegeben. Es heißt, dass die erste Möglichkeit, eine transzendentale Beziehung zu Gott wiederherzustellen, darin besteht, seinen Namen zu chanten. Schon in dieser Welt kennen wir das, dass eine Beziehung zu einer Person sehr oft aufkommt und sich etabliert, wenn man seinen Namen kennt. Heinrich zum Beispiel, wenn man immer Heinrich, du erinnerst mich an ein blühendes Rosenbeet. Also, wenn so das Mädchen zum Heinrich sagt, dann ist er ganz begeistert. Oder nicht, wenn die, ich bin offensichtlich nicht so gut hier mit meinen, es gibt wahrscheinlich bessere Vergleiche und man wird das anders ausdrücken vielleicht. Oder Sieg, wie heißt sie, Sigunde, du erinnerst mich also an Erdbeeren mit Schlagsahne, so köstlich kommen mir deine Wangen vor oder so. Also hier spricht ein Mönch in der Lebensstufe der Entsagung. Meine Beispiele sind nicht treffend, ich weiß das. Ihr könnt ja die entsprechenden für euch selber kreativ empfinden. So, der Punkt ist, durch das Aussprechen eines Namens wird zunächst einmal Sambandha oder eine Beziehung etabliert. Und dadurch ist es also möglich, so fängt man an. So fängt man auch im spirituellen Leben an. Wenn man die Namen Krishnas sagt, immer wieder sagt, wird Krishna das hören und responden. Eine Art Antwort wird kommen. In den vedischen Schriften heißt es, dass die erste Antwort ist, dass sich glücksverheißende Umstände in unserem Leben, fast mysteriös, so scheint es, ereignen. Ich glaube, jeder, der mit dem spirituellen Leben schon bescheidene oder auch intensive Versuche unternommen hat, hat gemerkt, wie plötzlich solche Umstände eintreten, wo er eindeutig feststellen kann, das ist jetzt kein Zufall, das ist geplant. Das muss arrangiert gewesen sein. So ist also der erste Punkt, den man, wie man eine Beziehung zu Krishna erlangt, in dem Chanten seiner heiligen Namen und Krishnas sofortige Antwort auf das Chanten von einem Devotee, der Hare Krishna chantet, oder einem Freund, ist, dass er sich diese Seele annimmt. Eine andere Art, seine Beziehung zu Krishna zu erwecken, ist, dass man etwas für ihn tut. Zum Beispiel, ihr kommt, viele von euch kommen schon seit einigen Tagen zu unserem Sonntagsfest. Einige einigen Wochen oder Monaten oder Jahren. Ihr kommt mit einer Anspruch auf spirituelle Inspiration, ihr möchtet bekannte Gesichter vielleicht sehen, bekannte Speisen probieren, die ganze Atmosphäre und die spirituelle Ambiente des Tempels kosten. Es ist jedoch hier ein Schatz in dem Tempel, den ihr jeden Sonntag aufs Neue finden und erschließen könnt. Ein Schatz, den die wenigsten eigentlich heben, der vielleicht für die meisten verborgen bleibt sogar. Wenn man zum Tempel kommt und einen Service, einen Dienst für Krishna tut, wird dieser Schatz sich erschließen. Zum Beispiel kann man kommen und eine Rose mitbringen für Krishna oder einen Blumenkohl oder so. Ihr werdet lachen, wir haben gestern einen Dia-Vortrag gesehen aus Indien, wo vor der Altarstufe, also im Altar oder im Tempelraum, waren Tausende von Pilgern gekommen. Also wirklich viele mit bunten Häuptern und die haben sich fast vor Begeisterung zerquetscht, also so viele waren es. Zerquetscht, also so viele waren es. Und dann wurde der Tempel danach gezeigt, wie er leer war. Und überall dort, wo es hin zum Altar ging, sah man Tomaten oder Blumenkohl oder ein bisschen eine Banane und so weiter. Das ist, was man sehr oft da findet, auch wenn jemand sehr einfache Möglichkeiten nur hat, aber trotzdem etwas für Krishna bringt, eine Blume, eine Frucht, ein Blatt oder ein bisschen Wasser. Ne? Krishna wird das annehmen und durch diese Beziehung, die auf diese Weise beginnt, da wird man sehr leicht den Nektar des spirituellen Lebens oder des spirituellen Austausches verspüren. Ich weiß, als ich damals davon hörte, war ich gerade in Indien und da war ein Tempel und ich hatte gedacht, weil ich werde einfach was für Krishna tun und bin dann früh morgens in so einen Sumpf reingegangen, wo Lotusblumen wuchsen. Und da zischten die Kobras an mir vorbei, es war mir völlig egal. Ich wollte eine, hatte was vor mit Krishna und habe dann einfach bis in der Hüfte wadend in diesem sumpfigen Moor Lotusblumen gepflückt und sie dann schwapp zum Altar gebracht und spürte eine Art Zufriedenheit Krishnas. So, wir können also anfangen, ganz einfach unsere Beziehung zu Krishna zu etablieren, indem wir A, den Mahamantra, den Hare Krishna Mahamantra chanten und B, als nächstes bemüht sind, unsere, sagt mal schnell, irgendetwas zu tun im Service für Krishna. Manchmal, so geht es euch vielleicht auch im Leben, ist es so, dass man ganz und gar sich so eingeschränkt fühlt in seinem Leben, ein bisschen bedeckt, ja, wie der Winter von einer weißen Schneedecke überzogen wird, so fühlt man auch, dass sein Bewusstsein so ein bisschen träge wird und für spirituelle Dinge eigentlich nicht so aufgeschlossen. Dann kann man seine Beziehung für Krishna trotzdem sehr leicht entwickeln, indem man mit Krishnas Devotees Gemeinschaft hat, Krishnas Geweihten und zu ihnen eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Wenn diese freundschaftliche Beziehung vertieft wird, ist es möglich, auf diesem Kanal spirituelle Dinge zu erfahren und einfach Krishna sich näher zu fühlen. Also ich möchte nicht jetzt alles vorsagen, sondern auch der eigenen Kreativität ein bisschen Freiheit lassen. Denkt selber mal dran, was ihr tun könnt, um eure Liebe zu befreien und sie auf Krishna zu richten und dann in der Lage zu sein, eine andauernde spirituelle Ekstase zu verspüren in eurem Leben, die zunächst einmal tief fließt wie ein unterirdischer Fluss, an dem man durch Höhlen herunterklettern muss, um das kühle Nass zu trinken, dann aber stärker fließt und auch mehr Wasser führt, sodass man auch im normalen Bewusstsein daran teilhaben kann. Gut, Hare Krishna, ich bin mir sicher, dass viele von euch nicht so eine religiös klingende Vorlesung erwartet haben. Ich habe heute jedoch bewusst einmal, um das auf das Philosophische drumherum verzichtet, um eben meinen Punkt klarer machen zu können, der eigentlich darum kreist, unsere verloren gegangene Beziehung zu Gott wieder zu etablieren. Gut, ich bin jetzt an ein Ende gekommen. Habt ihr hierzu vielleicht irgendwelche Fragen, die euch nicht zu privat vorkommen, sodass ihr sie auch fragen könnt?
Oft ist es so, dass bei Vorlesungen die Vorlesung sehr eindeutig ist und sehr inspirierend ist. Aber am nächsten Tag, wenn man nach Hause geht und wenn man am nächsten Tag aufwacht und mit den Pflichten des Tages so beschäftigt ist, und halt eigentlich.
Ist das ein bisschen weg wieder? Ja, ja.
Kann man es schaffen, dass man dieses
Wissen und diese Einsicht, die man bei der Vorlesung hat, dass man sich
so beibehält. Ja, ja. Ich möchte die Frage nochmal wiederholen, weil vielleicht einige von euch sie nicht akustisch hören konnten. Devotee sagte, dass während eines Tempelbesuches und einer Vorlesung oder so etwas, das spirituelle Wissen einem sehr wohl gegenwärtig ist, im Alltag jedoch dann wieder von einem geht. Wie schafft man es also, dass man auch im Alltag auf dieser Ebene der Erinnerung und des spirituellen Lebens bleibt? Nun, dazu ist ein bisschen Übung notwendig, auch während des Alltages. Insbesondere ist es wichtig, dass wir trocken werden. So, mit trocken meine ich jetzt nicht, dass wir ausgetrocknet sind, wie in irgendeinem mittelalterlichen Mönchsfilm, sondern Folgendes. Wenn ich einen Strohhaufen habe und darin ein brennendes Streichholz hineinwerfe, wird der Strohhaufen dann brennen? Das ist die Frage. Ja? Der eine sagt ja. Muss man vielleicht noch mehr dazu sagen, damit der Strohhaufen brennt, oder brennt er immer? Wenn er nass ist, brennt er nicht. Sehr einfach und klar. So ist es auch mit uns. Wir werden nur entfacht von spirituellem Wissen, wenn wir nicht nass sind. Nicht nass zu sein, bezieht sich jetzt nicht auf irgendwelche Aktivitäten unterhalb der Gürtellinie, sondern darauf, dass wir keine Tätigkeiten ausführen während unseres Alltags, die sich mit, die einfach das spirituelle Leben beeinträchtigen. Wenn ich zum Beispiel während meines Alltages Tätigkeiten tue, die völlig entgegengesetzt meinem Wissen und meinem Ideal verlaufen, so werde ich während des Alltags keinen Zugang mehr haben zu diesem spirituellen Wissen. Manche Leute kommen zum Tempel und werden sonntags dann inspiriert, ich weiß, das ist nicht dein Fall, und gehen dann vom Tempel wieder und irgendwo am Montag geht es noch, am Dienstag auch noch, Mittwoch ist es halb halb und Donnerstag ist es Bierstube. Nicht? Oder einen deftigen Film. Und auf diese Weise sehen Sie sich dann in einer Situation, wo Sie langsam feuchter werden wieder und so auf diese Weise nicht entzündet werden können mit dem spirituellen Wissen. Es ist aus diesem Grunde wichtig, dass jemand, der auch auf einer spirituellen Ebene verbleiben möchte, unbedingt während seines Tages oder während seiner Aktivitäten in der Woche immer einen Zugang behält, einen offenen Zugang zu dem spirituellen Ding. Deswegen manche unserer Freunde errichten sich einen Altar oder eine Altarecke und tun dort jeden Morgen etwas, ein spirituelles Programm veranstalten, oder sie opfern ihre Speise noch unter der Woche und so haben sie einen Zugang. Aber irgendwann, das geht jedem so, ist es wieder wichtig, Gemeinschaft zu pflegen mit den Devotees Krishnas oder mit überhaupt spirituellen Menschen. Und deswegen kann man den Tempel auch während der Woche besuchen oder, wenn man zu weit weg ist, Devotees zu sich nach Hause einladen. Die machen dann ein Programm dort. Das ist überhaupt ein Programm, was wir gerne im nächsten Jahr machen möchten, oder nächstes Jahr fängt bei uns immer so im März an, weil dann der Tag von Chaitanya Mahaprabhu ist. Aber das ist ein Programm, was ich hier noch bekannt geben möchte. Wir kennen sehr, sehr viele Freunde, die über ganz Deutschland verbreitet sind. Manche von denen sind überhaupt noch nicht in Kontakt mit dem Krishna-Bewusstsein gekommen, weil sie entweder zu weit weg lebten oder einfach nicht dazu kam. Ich habe hier in Sonthofen eine Aufnahmeleiterin bei der Polizei kennengelernt. Sieht ganz schnittig und polizeimäßig auf. Die ist also bei jeder Kriminalität, die da läuft, gleich am Ort und nimmt das also auf. Das Messer wurde hier in den Bauchnabel gestreckt und das war nicht gut. Sowas, nicht? Ermittlungs. Und die kam und sagte, weißt du was? Ich kann das alles nur machen, weil ich jeden Tag 7 Runden Hare Krishna chante. Schön, habe ich gesagt, sehr, sehr interessant. So gibt es viele Leute, die unerkannt vielleicht spirituelles Leben praktizieren und trotzdem, wenn man damit ihnen spricht, einfach lieber mehr Gemeinschaft hätten und ein bisschen mehr Zuspruch auch hätten. Und was wir also machen möchten, ist, dass wir über ganz Deutschland so spirituelle Gesprächskreise eröffnen. Versteht ihr? Da sind also die Leute, die laden wir dann ein zu einem Programm, sagen dies und das und jenes, Krishna hier und Krishna da und erklären das alles, so wie es in den vedischen Schriften ist. Und dann schlagen wir ihnen vor, sich regelmäßig immer wieder zu treffen und eben sich selbst Gemeinschaft zu geben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt. So, wenn ihr außerhalb lebt und gerne mit dieser Art des Programmes also mehr wissen möchtet, könnt ihr euch gerne an mich wenden und dann kann man das besprechen. Niemand sollte so auf dieser Auf- und Ab-Kurve herumfahren, dass man einmal inspiriert ist und dann ins Tal hineingeht, wo man wieder schmerzvolle Erfahrungen macht und wieder sich langsam hocharbeitet auf einen Zustand, wo man sich mehr oder dichter fühlt oder mehr verbunden fühlt. Jeder sollte dazu kommen, stetig zu werden in seinem spirituellen Leben. Und das ist möglich, indem man regelmäßig auch außerhalb des Tempels ein spirituelles Programm ausführt. Mhm. Gut. Dann sind wir jetzt, glaube ich, an Adishesh. Darf ich dich fragen, ob das Festmahl schon soweit fertig ist? Wir könnten also es dann sozusagen jetzt austeilen. Gut. Kommst du vielleicht, Adishesh, gleich mal, ich wollte noch kurz was fragen. Gut, damit sind wir ans Ende gekommen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe heute mal so ein bisschen mehr für die Insider gesprochen. Hoffentlich sind diejenigen, die das erste Mal dabei waren, nicht trotzdem interessiert geworden. Alles Gute und Hare Krishna.